Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit im Radio dabei sind Frau Ursula Segezi und Herr David Segezi. Schönen guten Abend. Sie sind hier mit in der Leitung.
Ja, guten Abend, Herr Steininger.
Guten Abend, Herr Steininger.
Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wenn ich ganz kurz zwei Worte zu Ihnen sagen darf. Frau Segezi, Sie sind Religionswissenschaftlerin. Herr Segezi, Sie sind Kulturwissenschaftler. Und Sie beide machen ein Seminarhaus im Wendland in Norddeutschland. Sie arbeiten mit Naturmystik. Waldzeit, Visionssuche, Naturseminare, Naturcoaching. Sie haben ein Buch geschrieben vom Zauber der Naturmystik und der Dringlichkeit, dem Leben zu dienen. Wir haben diese Sendung benannt, Naturmystik im Zeitalter des Internet. Jetzt haben Sie im Vorgespräch kurz auch gesagt, dass sagen die Beziehung zwischen Naturmystik und Internet jetzt nicht der Fokus Ihrer Arbeit ist. Ich möchte trotzdem fragen, wir leben doch ganz offensichtlich in einer hochtechnischen Zeit, in einer Zeit, in der virtuelle Wirklichkeit und Naturwirklichkeit oft miteinander, ich sage mal, in Konkurrenz stehen. Wie kommt man dazu, in Zeiten wie diesen sich auf Naturmystik zu fokussieren? Wie kann man sie zu der Arbeit, die sie machen?
Ich fange mal an, weil mein Beginn, würde mal sagen, liegt 25 Jahre zurück, da war ich 20. Nach dem Abitur oder nach der Matura habe ich den Jakobsweg gemacht. Und das war, würde ich jetzt heute sagen, noch nicht das Zeitalter des Internets. Das kam erst auf. Da hatte ich auch noch kein Handy oder noch keine E-Mail-Adresse. Aber die Basis war natürlich schon da, nämlich eine Kultur der Naturentfremdung. Und das Internet, da werden wir vielleicht später nochmal das ausführen, verstärkt das einfach alles. Und da bin ich den Jakobsweg gelaufen, von durch Frankreich und Spanien. Und das war, was ich heute im Nachhinein bezeichnen würde, eine Erfahrung der Naturmystik oder Initiation. Ein Ankommen bei mir und bei der Landschaft. Beim Gehen an sich, also wir werden später sicher auch noch über Mystik sprechen, aber da waren viele, viele Faktoren dabei, die sich da ergeben haben auf diesem Weg. Und insofern reicht er weit zurück und gleichzeitig jetzt hinein in diese Zeit, in der die virtuelle Welt immer dominanter wird als Erfahrungswelt. So, das wäre mal mein Einstieg.
Herr Segezi, war es bei Ihnen auch der Jakobsweg?
Nein, es war nicht der Jakobsweg. Ich habe gerade mich erinnert an meine Kindheit. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf dem Dorf und habe viel Zeit draußen verbracht. Und ich glaube, für mich war die Zeit tatsächlich noch als Kind und später als Jugendlicher mit dem eigenen Hund viel in der Natur zu sein, auch in der Vor-Internet-Zeit. Da hatte ich oft ein Gefühl von Zuhause sein und auch von Heiligkeit, von heiligen Plätzen, von besonderen Plätzen in der Natur, die ich kannte, wo ich immer wieder hingegangen bin und die mit mir gesprochen haben oder meiner Seele gut getan haben. Und das war eine Zeit, wo ich über Naturmystik als Wort oder Konzept noch überhaupt gar nicht nachgedacht hatte. Das kannte ich gar nicht so, sondern es war, glaube ich, eher ein erstmal noch kindliches Erleben. Und ich glaube aber, dass das mit einer der Wurzeln ist oder der sozusagen der frühen Erfahrungen, eben aber auch in der Vor, so wie bei meiner Frau auch, in der Zeit, bevor es das Internet als Lebenswirklichkeit gab.
Jetzt denke ich, dass viele von uns, auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, in der Natur einfach, ich sag mal, tiefe Erfahrungen haben werden. Dass viele von uns gerne in den Wald gehen, gerne in die Berge gehen, gern draußen sind und es einfach genießen, wie man so schön sagt, an der frischen Luft zu sein. Jetzt ist das ein Ding und das jetzt zur Mystik zu erklären, doch ein anderes. Wie kommen Sie dazu, daraus einen mystischen Pfad oder einen mystischen Weg zu sehen, anzubieten, damit zu arbeiten. Da ist doch Natur ziemlich hochgestellt. Und können Sie mir sagen, was ist die Mystik in der Natur?
Ja, genau. Das füllt jetzt die ganze Sendung, oder? Wenn wir das jetzt ausführen.
Wir können mal anfangen, schauen, wo wir hinkommen.
Mal schauen, welcher Faden sich jetzt da als erstes erspielt. Weil es geht ja erstmal darum zu schauen, welches Naturbild habe ich.
Ja.
Oder welche Naturerfahrung. Also nehme ich Natur in Anführungsstrichen nur als äußere oder materielle Wirklichkeit wahr, die dann gut tut, oder aber dann ist die Kulisse für meine Wanderung. Ich bin ja in der Schweiz groß geworden, Liechtenstein und Schweiz, und lang da gewesen, dann ist die Natur auch oft Kulisse. Oder ist es halt mehr, ist es Beziehung? Also das ist mal ein Feld. Mhm. Und das zweite ist nachher über Mystik zu sprechen, das als spirituellen Weg zu sehen. Das ist mal eine Definition, wenn ich beim Jakobsweg ansetzen darf, das nicht nur als Wanderung eben zu sehen, sondern irgendwann habe ich realisiert, da sind Millionen von Menschen diesen Weg schon gegangen. Es hat sich einen ganzen Weg entlang des Weges Kultur gebildet, also die Vermischung oder die Verbindung zwischen Kult und Kultur oder Naturerfahrung, spirituellem Ausdruck und dann Kultur daraus, jetzt in dem Fall eine christliche. Das war der Beginn von meinem eigenen Weg, der mich in die Theologie geführt hat und dann in die Religionswissenschaft und am Schluss zu den Naturritualen, wie wir sie heute machen. Also Spiritualität oder Mystik als Ausdruck einer Seinsweise, die sich mit Natur verbindet, die nicht nur materialistisch oder äußerlich betrachtet wird.
Ja, mir fallen noch ergänzend zwei Gedanken ein. So in unserer heutigen Zeit, aber eigentlich schon seit der Aufklärung, dominieren in der Regel zwei Zugänge zur Natur. Das eine ist der materialistisch nützliche. Da guckt man auf Natur als Dinge und man nutzt sie und beutet sie auch aus, so wie es gerade passt. Und der andere, das ist dann der, den Sie auch angesprochen haben, dass Menschen natürlich auch heute gerne in die Natur gehen, aber sehr oft mit etwas, was der Naturphilosoph Robert Kosianitsch, den wir in unserem Buch auch mehrfach zitieren, den neuzeitlich ästhetischen Naturzugang nennt. Mhm. Und das ist so ein eigentlich aus der Romantik stammender Zugang, wo man in die Natur geht und dann sich von der Schönheit der Natur begeistern lässt und ins Schwärmen gerät. Und so man wandert sozusagen durch Postkartenkulissen hindurch und erfreut sich an der Schönheit der Natur, woran auch jetzt erstmal nichts völlig verkehrt ist. Also die Schönheit der Natur zu genießen und zu preisen, ist ehrenwert. Und gleichzeitig ist es auch aus unserer Sicht ein bisschen ein verkürzter Zugang, weil man bleibt sozusagen der Betrachter von außen, der in seinem Ich, in seinem Alltags-Ich da unterwegs ist und vielleicht Erholung sucht, Entspannung sucht oder sich eben von der Schönheit berieseln lässt. Aber man taucht eigentlich nicht wirklich ein in das lebendige Netz von Natur als beseeltem Raum. So, also es bleibt diese Betrachterposition. Und das, was wir mit Natur, Mystik meinen, ist eigentlich ein bewusstes Eintauchen in dieses lebendige Netz von Naturwesen, von seelischen Wesen, von Landschaftsbildern, Landschaftsseele, wo sich diese Trennung von Mensch und Natur wie auflösen darf oder weicher werden darf, was gleichzeitig aber einhergeht, und das ist das, was der Mystik ja auch in allen Traditionen innewohnt, ein Hinaustreten oder
Aufgeben
der Vorherrschaft des eigenen Ichs. So. Und ganz bewusst wahrzunehmen und anzuerkennen und zu fühlen, dass es da etwas Größeres gibt, einen größeren Seins- und Sinneszusammenhang, der den Menschen übersteigt, indem man sich einerseits ganz klein fühlt, wenn man das wahrnimmt, und gleichzeitig ganz aufgehoben.
Jetzt haben Sie, Frau Segezi, vorher einen ganz harmlosen Begriff reingebracht, den ich mir aber trotzdem notiert habe. Sie haben von der Beziehung in Natur gesprochen. Mhm. Und Herr Segezi, Sie haben da noch ein bisschen weiter ausgeholt und Sie sprachen vom beseelten Raum. Da würde ich gerne nachhaken und einfach fragen, Beziehung im Wald, in der Natur, ja, mit Beziehung mit was? Und beseelter Raum, da muss man dann schon ein bisschen genauer hinhören, und sich die Frage auch stellen, beseelter Raum, was für eine Seele begegnet einem da? Darf ich da einfach in diese Richtung Beziehung, Seele, beseelter Raum nachfragen? Weil ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung, wo Sie sagen, dass Natur nicht nur Kulisse ist.
Ja, genau. Und es ist gut, über diese Begriffe, das sind ja die Hauptbegriffe auch unserer Arbeit, zu sprechen. Da haben wir auch im Buch viel geforscht nochmal und das versucht, religionswissenschaftlich herzuleiten und selber uns zu positionieren, weil das sind auch Modebegriffe. Mhm. Seelisch und weiß ich was, oder auch spirituell oder auch Mystik, kann man so verstehen. Also da genau uns zu verständigen oder in diesen Suchprozess zu gehen, was das heißt. Da gebe ich jetzt David mal das Wort.
Ich dachte, du redest jetzt.
Naja, wo fangen wir an? Welche Zipfel ergreifen wir?
Naja, jetzt muss ich den Part der Religionswissenschaftlerin ausfüllen. Also
okay.
Das gängige, sozusagen westliche, heutige, christlich geprägte Seelenbild ist eins, wo man sagt, Seele ist sowas wie eine Entität, die der Mensch hat eine Seele, sie kommt in den Körper hinein und dann gibt es einen Lebensdurchgang und dann geht man entweder im guten Fall zu Gott und sitzt dann dort bis in alle Ewigkeit, aber weiterhin als eigentlich individuelle Seele oder wenn man Pech hat, kommt man in die Hölle. Aber es ist sozusagen ein...
Was durchgängig christlich ist.
Also nicht durchgängig christlich.
Theologische Varianten.
Genau. Aber sozusagen eigentlich ein Privileg des Menschen überhaupt, mhm, beseelt zu sein. Und das stellen wir in Frage und knüpfen da auch an vorchristliche Traditionen und andere Religionen oder Spiritualität der Naturvölker, in denen eigentlich, und das ist ein sehr altes, auch in Europa gängiges Verständnis, eigentlich sozusagen eine Vorstellung von Natur als insgesamt beseelt. Also auch der Baum ist beseelt, auch der Stein ist beseelt, auch die Blume ist beseelt, das Tier ist beseelt oder umseelt, wie Wolf-Dieter Stoll das auch zum Beispiel für Blumen den Begriff verwendet. Also Seele ist eigentlich in allem und ist nicht ein Privileg des Menschen, sondern wir sind Seele, Mensch ist Seele, Pflanze ist Seele. Sozusagen ein fühlendes, begeistertes Wesen. Und auf dieser Ebene, wenn man das als Naturbild zur Wirklichkeit erklärt oder sich darin bewegt, dann wird Beziehung möglich und dann wird Kommunikation möglich auf eine Weise, die nicht zum heutigen naturwissenschaftlichen Weltbild passt, aber gleichwohl in sehr, sehr, sehr langen Phasen der Menschheitsgeschichte eigentlich auch das gängige Bild und Verständnis von Natur war. Und unsere Arbeit ist in diesem Sinne auch ein Stück weit ein Wiederanknüpfen an solchen Wegen und Möglichkeiten der Wahrnehmung und Beziehung und Kommunikation mit Natur. Und gleichzeitig wissen wir, da sind wir nüchtern genug, dass es nie darum geht, ein retro-romantisches zurück in die Jungsteinzeit oder Altsteinzeit oder wir spielen Prärie-Indianer oder so geht, sondern wir müssen schon schauen, wie wir in der heutigen Zeit, eben auch in der Internetzeit oder in der Postmoderne, eigentlich jetzt den Weg für uns heutige westlich geprägte Menschen finden können.
Jetzt habe ich sozusagen als Radiojournalist ja ein bisschen das Privileg, kritisch nachfragen zu dürfen. Und die Frage, die mir auf der Zunge brennt, ist einfach, klingt toll, ja. Es klingt unheimlich beseelt. Und ich glaube, dass da auch bei vielen von uns einfach etwas mitresoniert, dass da eine Resonanz entsteht von unserer eigenen Naturerfahrung. Aber trotzdem, wenn man hier kritisch nachfragt, kommt man zu der Frage, wie kommen Sie dazu? Man kann natürlich sagen, man kann von einer bestimmten Naturvorstellung ausgehen, da kann man auch noch einen kulturhistorischen Begriff draufsetzen, das ist ein magisches Bewusstsein. Aber Sie werden jetzt ja nicht einfach so auf die Idee kommen, ja, probieren wir es doch mal mit einer beseelten Natur, sondern ich nehme an, dass Sie von sehr persönlichen Erfahrungen ausgehen. Irgendetwas hat Sie überzeugt, die Natur so zu erfahren und nicht als Kulisse und nicht als Nutzding, sondern als da ist Beziehung möglich, da spricht etwas zu mir, ich vermute es einmal so, da ist etwas, mit dem man eben in Beziehung sein kann, da ist der Begriff Seele vielleicht sogar angebracht, Ich nehme mal an, das hat mit Erfahrungen zu tun und nicht nur einfach mit einer Idee, so könnte man die Natur auch sehen.
Ja, also auf jeden Fall, das ist dann wieder eine Frage von Wahrnehmung. Also was nehme ich eigentlich wahr? Okay. Wenn wir über diese, ich nenne das jetzt mal feinstofflichen Ebenen sprechen, die über das rein Anfassbare hinausgehen, ist ja eine Frage, was habe ich für eine Wahrnehmung dafür oder schließe ich sie kategorisch aus, dann nehme ich auch nichts wahr. Mir kommt, wenn Sie fragen, als Erfahrung eigentlich in Sinn, dass ich das nicht gelernt habe. Ich erinnere mich als Kind. Als Kind habe ich mit allen Blumen vor allem, die haben es mir angetan, mit Blumen habe ich immer gesprochen, blühende Blumen. Und das war für mich ganz normal. Und meine Mutter lacht heute noch drüber und sagt, ja, ja, lächelst du wieder die Blumen an, weil sie offensichtlich diese Wahrnehmung nie gehabt hat oder verlernt hat. Und ich habe mich immer gewundert als Kind, wieso sie nicht auch lächelt und redet mit den Blumen. Meine Tochter hat immer mit Bäumen geredet, die hat da mehr Beziehungen gehabt. Also dieses Sprechen, in Austausch gehen, auch mit Tieren, war ganz normal. Und das habe ich dann aufgehört zu praktizieren, halt sobald ich in die Schule gekommen bin. Mhm. In der Pubertät vor allem war das dann nicht mehr im Vordergrund. Es wurde nicht geschult und es hat niemand, ich wusste auch niemand, der so spricht mit Natur. Und erst viel später dann mit den Naturritualen, mit der Beschäftigung mit Mythologie, mit den quasi Bildern unserer Kultur, die die Natur als beseelt betrachten und dann in Geschichten fassen, erst da habe ich das wieder ausgegraben und angefangen wirklich zu schulen. Diese Beziehung, die Wahrnehmung, das ist sehr viel Intuitionsschulung natürlich mit dabei. Auf verschiedenen Kanälen halt wahrzunehmen, wie Natur spricht. Und sie spricht natürlich nicht Hallo, die Blume sagt nicht Hallo, wie geht's? Sondern das sagen wir oft, das ist so ein Phänomen von Resonanz. Also ich kann es fühlen oder es kommen Worte oder Bilder in meiner Menschensprache, in der ich eine Energie oder eine Schwingung wahrnehmen kann. So, das würde ich jetzt mal in diesem Suchprozess, wie nehme ich wahr oder was ist es, was ist dann Seele, davon mal so erzählen als eigene Geschichte.
Ja, und ich würde ergänzen, ich finde die Frage prima, die Sie gestellt haben, weil es bringt ja tatsächlich wenig, wenn man einfach nur in akademischer Sprache darüber redet, dass Natur jetzt doch was ganz anderes sei und sie sei beseelt und man könne in Resonanz gehen und Beziehungen, wenn man das nicht tatsächlich erfährt, sinnlich, ganzheitlich, dann bleibt es eigentlich dünn. So, das heißt, das Einzige, und das war meine persönliche Erfahrung, bevor ich angefangen habe, darüber so nachzudenken und auch das zu meiner Arbeit zu machen, war für mich tatsächlich die Erfahrung, 4 Tage und 4 Nächte alleine bei so einer sogenannten Waldzeit, Visionssuche, in der Natur zu sein, fastend, einfach da zu sein. Mhm. Und diese 4 Tage und 4 Nächte, das ist schon etwas, was so anders ist als Erfahrung von allem, was ich vorher erlebt hatte, so als moderner Mensch, dass es sehr nachdrücklich Wirkung erzeugt hat in mir. Und die ist dann in Worten immer schwer zu beschreiben, weil es während dieser 4 Tage und 4 Nächte natürlich nicht auf einmal der Himmel aufreißt und man irgendwelche Gestalten herabsteigen und Botschaften verkünden und ich bin noch nicht erleuchtet worden, sondern es ist eigentlich viel feiner und subtiler, die Wirkung, die sich so ausbreitet in diesen 4 Tagen. Aber ebenso ein Gefühl von, ich bin in einem durch und durch lebendigen, fühlenden, interagierenden Raum und ich schwinge einfach mit, ohne dass ich etwas leiste, ohne dass ich etwas vorweise. Es hat diese Selbstverständlichkeit von dazu zu gehören. Die Bäume sind da, die Gräser sind da, die Wolken ziehen, der Wind ist da. So, und dieses, und das braucht Zeit. Deswegen ist 4 Tage und 4 Nächte schon auch ein guter Zeitraum, um zumindest eine erste Spur oder einen Geschmack davon zu bekommen, was das heißen könnte, auf diese Art und Weise als Mensch eingewoben zu sein in dieses lebendige Netz. Ich glaube, wenn man das nie selber erfährt, dann ist es in der Tat so, dass es dann kluges Gerede oder kluges Schreiben darüber ist, aber es gründet sozusagen nicht in den Fühlen und den Körper und den Sinneswahrnehmung und in Intuition. So.
Ich mache immer diese interessante Erfahrung. Ich wohne hier in Frankfurt am Stadtrand. Neben uns ist der Taunus, ein wunderschönes deutsches Mittelgebirge. Und ich fahre da öfters mit dem Fahrrad rein und gehe dann auch ein Stück. Und der Taunus, der ein ziemlich großes Waldgebiet ist und direkt an die Stadt Frankfurt anschließt, der zwingt mich fast jedes Mal zu einem Übergang der Wahrnehmung, die einfach so ist. Ich beschreibe sie mal. Dass sobald ich den Wald begehe oder eigentlich befahre, weil ich da mit dem Fahrrad zuerst reinfahre, umgibt mich etwas, wo ich das Gefühl habe, in einer Art und Weise umschlossen zu sein, die völlig anders ist als die Stadt. Mhm. Wo etwas als Gesamtpräsenz einfach da ist, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich in meiner Selbstverständlichkeit, so wie ich mich normalerweise wahrnehme, in Frage gestellt werde. Also meine Selbstwahrnehmung ist da ein bisschen sozusagen von etwas auch bedrängt loszulassen. Und wenn man dann so eine Zeit lang durch diesen Wald fährt oder besonders geht, verrückt einem auch die Zeit, also einfach sozusagen die Zeitwahrnehmung, die ja einfach durch unsere gesellschaftlichen Rhythmen getaktet ist, rutscht in eine andere Zeit, weil hier einfach andere Zeitbezüge auf einmal da sind. Mhm. Aber gleichzeitig scheint es eine Lebenswirklichkeit zu sein. Und ich sage es einfach mal so phänomenologisch, ohne das bewerten zu wollen, die sich auf mich einlässt, also die mich nicht in Ruhe lässt. Mhm. Und da ist eine Wirklichkeit, die auch primärer zu sein scheint, als das, was normalerweise einfach unsere übliche berufstätige oder wie auch immer bürgerliche Identität ist. Und das geschieht jedes Mal, wenn ich diesen Wald betrete. Und da ist etwas da, wo ich das Gefühl habe, dass der Wald mit uns mehr zu tun hat, als wir uns normalerweise gewahr werden. Und dass der Wald auch, und da kommt dann für mich auch das Internet wieder rein, im Zeitalter der digitalen Wirklichkeiten mir eine Wirklichkeit lehrt, die sehr viel mit meinem Körperbezug, mit meiner Körperlichkeit, auch mit der Feinfühligkeit und Nicht-Feinfühligkeit meines Körpers zu tun hat, die, wenn ich die auslasse, ich einfach meine eigene Lebendigkeit vergiss wahrzunehmen. Und insofern habe ich das Gefühl, da ist etwas, das lehrt mich was. Ich sag's mal, einfach durch seine Präsenz. Die spricht in mir durch seine Anwesenheit. Und dann kann man natürlich das in verschiedenste Weltbilder und Bilder und Geschichten, wie auch immer, fassen. Aber dass da etwas ist, scheint mir eigentlich ziemlich unzweifelhaft zu sein. Und insofern finde ich es spannend, daraus zu sagen, auch einen bewussten spirituellen Zugang zu wählen, so wie Sie es anscheinend tun.
Ich finde, das beschreibt es sehr schön, weil Sie sagen ja, dass das Entscheidende ist, diese Präsenz oder diese Erfahrung zu machen, unabhängig davon, in welche Weltbilder oder Worte oder Konzepte man sie dann hinterher kleidet, weil das Erste ist ja immer diese Erfahrung, die zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir haben natürlich die Angewohnheit in unserer Kultur, dafür dann schnell Begriffe finden zu wollen, aber das ist eigentlich überhaupt gar nicht das Entscheidende. Und wir arbeiten viel auch damit in unseren Seminaren, dass wir schauen, welche nicht kognitiven, nicht sprachlichen Ausdrucksweisen gibt es denn, um das, was wir erfahren, wenn wir uns in der Natur aufhalten, auch ausdrücken. Und das kann zum Beispiel auch Tanz sein, das können Bewegungen sein. Und jetzt nicht Tanz im Sinne von professionell gelerntem Tanz, sondern Ausdruck. So. Also die auch unseren nicht kognitiven Seiten die Möglichkeit zu geben, diese Präsenz oder diese Beziehung, diese Resonanz auszudrücken. Mhm. Und so, und das ist, glaube ich, das, was dann unsere Arbeit auch noch quasi davon unterscheidet oder sozusagen einen Schritt weiter geht gegenüber dem, was man immer erleben kann, jederzeit, wenn man als Mensch in der Natur sich bewegt, das auch ein Stück weit zu schulen. Also zum Beispiel zu sagen, man verweilt eine Stunde mit einem Baum ganz bewusst. Und das hat dann ist wie letztlich wie eine Meditation, die in der Natur stattfindet und in Ausdruckstanz oder kleine Bewegungen münden kann, so diese Präsenz des Baumes wahrzunehmen, auf sich wirken zu lassen und gleichzeitig, und das ist auch etwas, was wir oft vergessen, wenn wir in die Natur gehen, bringen wir ja auch etwas mit als Menschen. Also wir verändern die Szenerie oder das Beziehungsgeflecht ja auch permanent und zwar mit dem, wie wir sind, auch mit unseren Gefühlen, mit unserer Gestimmtheit. Das nehmen die anderen da alle wahr. Alle Bäume, alle Tiere müssen gucken, wer kommt da und wie kommt der. So, und das ist erstmal alles vorsprachlich und nicht in Konzepte gefasst, sondern im Sinne, in Körper, in Ausdruck, in Gefühl, Intuition.
Mir kommt noch so der Wald an sich ist ja mehr als ein einzelner Baum oder mehr als eine Ansammlung von Bäumen, sondern eben ganz besonders für uns der Lebensraum, wo wir dieses, das ist ja wie ein Organismus, dieses organismushafte, größere, interaktive wahrnehmen können, wenn wir uns halbwegs öffnen. Also in einem Wald finden ja unendlich viele Gespräche statt, biochemische, physikalische, spirituelle, energetische Art, zwischen den Wesen an sich, also zwischen den Bäumen, den Pilzen, den Tieren, dem Waldarbeiter, eben da gehören dann die Menschen dazu, uns Radfahrern oder Joggern oder eben Verweilenden. Und im Wald ist das besonders erfahrbar. Das ist so. Und es ist besonders erfahrbar, das habe ich von Ihnen gehört, dass es halt Wesen gibt, zum Beispiel Bäume, die wesentlich länger leben als wir. Mhm. Also diese andere Art von Zeit. Ich erlebe das in den Bergen noch extremer, also wenn viel Fels oder Stein da ist, der Stein atmet in noch längeren Dimensionen von Zeit oder Höhlen. Da erlebt man das auch. Also dieses übersteigende oder mich übersteigende Zeitgefühl, was einen getakteten Menschen sowieso in viel längere Bögen hineinführt, wenn er erstmal vom Fahrrad abgestiegen ist oder selber halt langsam wird oder sich gar niedersetzt. Also das kenne ich sehr gut, dieses Eingebundenwerden in viel größere Zyklen von Leben und Lebendigkeit.
Ich mag noch eine kleine Anekdote teilen aus meiner Zeit, diese 4 Tage und 4 Nächte in der Natur. Da hatte ich das Gefühl, dass mein ganz gewöhnliches Alltags-Ich, mit dem ich normalerweise jeden Tag unterwegs bin und das meinen Alltag mit strukturiert, dass mir das Wie, je länger ich dort war, ist mir das abhanden gekommen. Das Bild war so wie, es verschwindet so im Rückspiegel. Mhm. Und ich wollte dann auch nicht, es war ja auch ein Teil der Motivation, diese Zeit hat zu verbringen, aber es wäre auch nicht möglich gewesen, es festzuhalten. Es ist mir wie abhanden gekommen und das ist eben dann eine sehr interessante Erfahrung, die man als Mensch machen kann, wenn einem dieses Alltags-Ich irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt, weil es auch in diesen 4 Tagen und 4 Nächten keinen anderen Menschen gibt, der auf dieser Ebene von sozialen Identitäten zwischen Menschen das immer wieder stabilisiert und anregt, die Alltagsstruktur, Ich-Struktur, dann zerrinnt sie einem so zwischen den Fingern oder verschwindet im Rückspiegel. Und dann tritt etwas zutage, und das ist dann wieder die Frage, wie man es nennt, so ein Gefühl von eigener Seele oder eigenem Grund, jenseits von dieser Alltagsidentität. Und der hat in meiner Erfahrung ermöglicht, ist auf eine sehr schöne Weise mitzuschwingen mit dieser Beseeltheit von Bäumen oder Gräsern oder Tieren, die auch so da sind, weil das ist die Ebene, auf der wir weniger getrennt sind, als wir das im Alltag normalerweise denken.
Ich finde es spannend, wie Sie das beschreiben, mit diesen 4 Tagen und 4 Nächten, weil das meines Erachtens auch gut nachvollziehbar ist, wenn ich einfach längere Zeit in Einsamkeit zumindest in Einsamkeit auf unsere normalen sozialen Beziehungen bezogen, draußen bin, dass meine normalen Bezugspunkte, all das, was mich zu mich macht, ja, von dem, dass ich bei meinem Namen gerufen werde, bis zu dem, dass die Leute wissen, welche soziale Rollen ich übernehme, von Partner bis beruflich, bis wie all das, diese permanente Bestätigung meiner sozialen Bezugspunkte und deswegen auch meines letztendlich sozialen Ichs, wenn das alles einfach ins Leere läuft, so höre ich sie, weil genau. Einfach niemand da ist, der hier zurückresoniert. Also ich kann sozusagen mein soziales Ich da hinaus projizieren, aber es kommt von niemandem zurück. Das,
genau so, ja.
Da zerrinnt dann etwas, weil es nicht zurückkommt. Und da kommt dann etwas anderes, so vermute ich, in den Vordergrund, wo wahrscheinlich auch die überraschende Erfahrung ist, dass das nicht etwas ist, das ich nie hatte, sondern dass ich eigentlich nur übersehe, weil ich sozusagen in den Echokammern des anderen mich finde. Und was ist dieses andere? Sie haben es ja kurz angedeutet, aber wenn man da vielleicht noch ein bisschen näher eingeht, was da angesprochen wird, weil ich vermute, es hat ja auch damit zu tun, dass hier andere Resonanzräume sich ergeben. Das heißt, dass etwas in mir mit der Natur resoniert, das ich normalerweise überhöre, weil es einfach so von meinen sozialen, psychologischen Sachen so übertönt ist, dass diese Resonanzen nie wirklich mir zu Bewusstsein kommen. Und wenn dem so ist, zeigt sich eine Seite von mir, eine Tiefe von mir, die mir sonst vielleicht entgangen ist. Erstens, ist das so? Und zweitens, wenn ja, was zeigt sich hier?
Also ich glaube, es ist so, Sie haben das beschrieben. Ich mag, um dann auf die Frage zu kommen, was öffnet sich da, meine Geschichte noch anfügen, weil es kann auch der umgekehrte Weg sein. Ich habe viel als junge Frau zu kämpfen gehabt mit Depressionen. Und die Visionssuche, da war ich 34, also als ich 4 Tage rausging, hatte ich einen schönen Schiss, dass ich da wieder reinfall. Und die erstaunliche Erfahrung war, dass es mir 4 Tage einfach gut ging. Und ich hatte Spaß und ich hatte total viel, war halt immer was los, so, mit da draußen. Und das war wie dieses Verschüttete oder Vergrabene oder eben nicht im Sozialen Lebbare, hat sich wie nach außen geklappt. Also das ist auch ein Weg. Entweder, dass es zerrinnt, das Alltag sich, oder dass es halt nie ganz zufriedenstellend gelebt werden konnte. Oder mein Ausdruck war die Depression. Und dann sich ein Raum eröffnet, wo so, aha, ja, genau, das meine ich eigentlich, oder das bin ich eigentlich. Und das waren Erfahrungen, also ganz konkret, dass zum Beispiel Tiere, die sonst sehr scheu sind, ganz nah verweilt sind bei mir, bis ich gegangen bin, selbst wenn ich nicht still war. Also ich habe getanzt und gesungen und da kamen Vögel und Hasen und einmal eine Schlange, also Schlangen reagieren auf Vibration, aber die war ganz nah, hat sich unter den Busch gelegt, 1 Meter von mir und irgendwann war mein Tanz fertig und ich bin gegangen. Also solche Erfahrungen, wo ich wusste, genau so ist es eigentlich. Es ist keine Angst da, es ist Verbundenheit da und die Tiere haben auch keine Angst vor mir, wenn ich ganz ich bin oder ich, wenn ich ganz mein Wesen bin. Also solche Phänomene eröffnen sich und dann wie... Bei mir läuft das viel über innere Bilder, also über Bilderwelt oder ich weiß dann, was ich tun muss. Jetzt muss ich da hingehen an diesen Ort und da eine rituelle Handlung vollführen. Zum Beispiel einmal hatte ich die Idee, ich muss mein Herz rausreißen, weil es ist zu klein. Das war das Bild. Und dann habe ich das rituell gemacht und dann in dem Moment kommt die Sonne und ein Steinbock kommt vorbei. Also diese Verflechtung von Innenerfahrung, Intuition und Außenresonanz, das wird dann wie eins. Und erst, das scheint dann wie normal, aber wenn man dann einmal kurz aufwacht und rational drüber nachdenkt, ist man schon sehr erstaunt. Also dann merke ich erst, also erst hinterher, oh krass, so, was, das hat sich jetzt wirklich ereignet. So. In dem Moment, wo ich drin bin, ist es eigentlich normal, in Anführungsstrichen. Und das glaube ich auch. Es ist eigentlich unsere normale Gangart und unsere normale Seinsweise, die sich dann eröffnet.
Ich erlaube mir, eine kurze Passage aus Ihrem Buch zu lesen, die auch in diesem Zwiebereich spielt, meines Erachtens, den Sie gerade beschrieben haben. Da schreiben Sie: Während ich immer noch auf meinem Baumstrunk sitze, steht der Wolf vor mir. Sein Kopf ist meinem Gesicht ganz nah. Schau mich an, spricht er ruhig, und wir blicken uns tief in die Augen. Unsere Seelen spiegeln sich in unseren Augen. Das kannst du mit deinen inneren Sinnen wahrnehmen. Das war Zitat. Ja. Er legt eine kurze Pause ein und fährt fort. Zuerst musst du Folgendes wissen. Die Natur prägt dich. Aber du prägst auch die Natur. Indem du die Natur wahrnimmst, veränderst du sie. Indem du mir in die Augen blickst, veränderst du mich. Dein liebevoller Blick nährt mich. Ich schaue den Wolf unverwandt in seine Augen. Sie blicken mich so klar und unverstellt an, dass ich tief berührt bin. Wie könnte ich da anders als mit Liebe zu antworten? Der Wolf forderte mich auf, meinen Blick von ihm zu lösen und den Wald auf dieselbe liebevolle Weise zu betrachten. Frage an Sie: In welcher Realität spielt diese Geschichte?
In der wirklichen.
Schön.
Also, es gibt viele Kulturen, das sage ich jetzt so salopp, aber die sagen, diese zwielichtige, haben Sie gesagt, diese Traumwirklichkeit oder Tagtraumwirklichkeit, wo sich innere Bilder und Realität vermischen, dass das die wirkliche Wirklichkeit ist und das, was wir dann tagsüber oder materiell erleben, ist dann der Abklatsch davon oder der Vollzug davon. Mhm. Also das gibt's solche Bilder.
Was Sie?
Welche Wirklichkeit ist das? Eine, die ich für wirklich nehme. Ja. Und also das, wie soll ich sagen, ist viel Poesie in der Sprache, weil das kann man nicht als rationale Sprache dann nehmen. Aber diese Wirklichkeit, diese symbolische, poetische, ausgedrückt poetische Wirklichkeit, die ist tatsächlich so wirklich. Also wir merken, dass je länger wir halt so diesen Weg gehen, dass die tatsächlich Wirklichkeit schafft. Also das war jetzt eine poetische Passage, aber wenn ich ein inneres Erlebnis habe oder ein äußeres mit einem Tier zum Beispiel, auf die Art und Weise, dass dieser innere Dialog von Weisheit geprägt ist, dass sich daraus auch tatsächlich mein Leben gestaltet und verändert und konkret führt. Mhm. Also wir könnten da auch Beispiele noch erzählen, die unser eigenes Leben prägen. Aber das wäre, also das ist nicht eine Parallelwirklichkeit, oder wenn wir dann vielleicht nochmal auf die virtuelle Wirklichkeit zurückkommen, das ist nicht eine virtuelle Parallelwirklichkeit und dann wache ich auf und dann ist mein Alltag aber ein anderer, sondern das ist eigentlich eine Wirklichkeitsebene, die, wie soll ich das, da fehlen die Worte, von innen, von unten, von hinten meine Wirklichkeit formt. So würde ich das beschreiben. Vorausgesetzt, ich habe einen Zugang dazu und das ist erfahren und nicht nur ausgedacht.
Nicht spannend, weil wenn ich einfach mich auf die Lektüre des Buches beziehen darf, was mir hier einfach sehr auffällt, ist, dass hier einfach sehr stark durchkommt, ich sage mal so, dass Sie wissenschaftlich fundiert sind. Mhm. Dass Sie einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, dass Sie einem, ich nenne es mal so, modernen, rationalen Blick auch kulturell geschult auf unsere Wirklichkeit anlegen können. Und gleichzeitig brechen sie diesen Blick und bringen eine Wirklichkeit zum Ausdruck, von der Sie jetzt auch gerade gesagt haben, und ich finde das irgendwie schön formuliert, die wirkliche Wirklichkeit, die in unserem normalen Subjekt-Objekt-Vorstellen von Wirklichkeit so eigentlich keinen Platz hat. Mhm. Und ich verstehe Sie so, dass Sie einfach dieses, was in dieser normalen Subjekt-Objekt-Setzung keinen Platz hat, auch erlauben, in Frage zu stellen und hier eine andere Sprache zu benutzen, aus einer Wahrnehmung heraus, dass vielleicht hier sich eine subtile Form von Wirklichkeit zeigt, die vielleicht jetzt nur in dieser poetischen Sprache ansprechbar ist, aber deswegen vielleicht mindestens so wirklich ist, wie das, was wir normalerweise einfach in dieser Gegensatzsetzung von Subjekt, Objekt und rationalen Kategorien setzen, dass hier, und Sie nehmen ja teilweise wirklich auch einen kulturkritischen Bezug zu ihrer Naturmystik, dass sie hier so etwas auch wie, um es ganz hochzusetzen, eine Erkenntniskritik unseres naturwissenschaftlichen Weltbildes mit hier reinbringen und sagen, wenn man sich dem so nähert, zuerstens erfahrungsmäßig und dann einfach auch erlaubt sich das in Sprache, und diese Sprache ist dann oft eine poetische Sprache, dann ist das nicht ein Fantasieprodukt, sondern ist das etwas, das ist auch Wirklichkeit zumindest umschreibend. Da steckt natürlich unheimlich viel Kulturkritik drinnen, in dem, was Sie hier machen, und auch den Anspruch, hier durch gewisse Schleier durch gewisse Wände hier durchzubrechen, die normalerweise unsere etablierten Sichtweise auf Wirklichkeit sind. Wieder die Frage an beide an Sie, ist das überhaupt eine korrekte Beobachtung von mir oder missverstehe ich da Ihr Anliegen?
Nein, Sie haben das ganz wunderbar beschrieben.
Wir haben jetzt auf dem Sofa
gesessen und uns gefreut, dass Sie das so
noch besser sagen kann als wir selber.
Mit präzisen Worten beschrieben haben, weil es das tatsächlich trifft. Also einerseits eben diesen auch tatsächlich geschulten, kognitiv, akademisch geschulten Blick zu haben und auch bewusst zu nutzen und anzuwenden, weil wir, unsere Erfahrung ist, wir brauchen das, um so gut es geht, auch kritisch auf unsere Zeit, unsere Kultur und auch auf die Kulturgeschichte. Wie sind wir überhaupt so geworden als westliche Menschen, wie wir heute leben? Das brauchen wir, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern müssen gleichzeitig, oder finden wir, das ist auch das Spannende dann, sozusagen den Ruf zu vernehmen, dass es auch noch andere Formen von Wirklichkeitswahrnehmung und Ebenen von Wirklichkeit gibt, in denen wir sehr ungeübt sind und sehr wenig geschult sind, sowohl jetzt auch wir als Einzelpersonen, aber vor allen Dingen auch wir als Kultur heutzutage. Und dass es aber eigentlich eine freudvolle und lustvolle Reise ist, sich an diesem Punkt aufzumachen und diese anderen Ebenen von Wirklichkeit zu erkunden und in sie einzutauchen und in die Bilder einzutauchen, in die Sprache einzutauchen, in die Gefühls- und Körpererfahrungen einzutauchen und das für wahrzunehmen und für wirklich zu nehmen, wo natürlich auch bei uns immer wieder der rationale Verstand sich einmischt und sagt, ah, das ist jetzt aber nicht wirklich, wirklich so. Das passiert natürlich bei uns und das passiert auch bei unseren Seminarteilnehmenden. Aber das ist Teil dieser Reise. Und es gehört einerseits die Lust, das zu erkunden dazu und gleichzeitig das Wissen und Eingeständnis, dass unsere Fähigkeiten, uns in diesen anderen Ebenen von Wirklichkeit zu bewegen und sie wahrzunehmen, schon auch sehr verkümmert sind durch unseren kulturhistorischen Weg, den wir gemacht haben. Und dass wir da auch in Bescheidenheit wieder anfangen können und dürfen. Aber gleichzeitig gibt es überhaupt gar keinen Grund, es nicht zu tun.
Ich mag noch eine Geschichte erzählen, weil das immer dann anschaulich wird oder halt persönlich. Nämlich wie wir ins Wendland gekommen sind, da in diese dünn besiedelte Gegend im Norden Deutschlands. Ich habe einmal davon gehört, du hast von David von Berlin aus mehr Bezug schon gehabt. Aber es ging auf jeden Fall, das war vor 5 Jahren, ziemlich genau vor 5 Jahren, Ende Februar, bei David um eine Veränderung, beruflich und persönlich. Und da habe ich mich mit involviert. Ich habe damals in der Schweiz gewohnt, Fernbeziehung, was machen wir, wo werden wir landen? Also nicht gerade jetzt, aber vielleicht so 10 Jahren. Dann haben wir gefunden, Visionssuche, das ist ja unser Beruf. Wir ziehen uns zurück, Wochenende in der Natur. Haben Einzelgänge gemacht, also stundenweise uns zurückgezogen, wir einzeln zusammen Ritual gestaltet, was jetzt mit Zeit vorbei ist und was kommt, um uns zu öffnen, und viele Gespräche gehabt. Und in dem allem, das kann man nicht herleiten als Ursache-Wirkung, irgendwann haben wir beide ganz klar ein Bild gesehen und in mir habe ich gesehen, ein Ort im Wendland, in einem Runddorf, so wie die hier stehen, da stehen die Häuser im Runddorf, Fachwerkhaus. Gäste kommen zu uns, das war der Schlüssel. Nicht wir gehen immer weg, sondern Gäste kommen zu uns. Und dann habe ich schon geahnt, ich meine, da war ich schon länger unterwegs mit meiner Intuition, wenn Bilder so klar kommen oder auf diese Weise, dann kann es schneller gehen, als einem lieb ist. Aber gut, wir sind nach Hause gereist nach dem Wochenende und am Montag ging David wieder arbeiten in Berlin. Ich war in Berlin, hatte nichts zu tun, habe auf meinem Handy und da kommt das Internet. Das ist ja nicht kein Gegensatz oder die Wirklichkeiten sind nicht auseinander. Habe halt dann rumgegoogelt, immoscout.de, Wendland, Häuser, bang. ja, das war's. Das war unser, das ist unser Haus, in dem wir jetzt wohnen. So, also ich erzähle nur dieses Wochenende davor, aber davor waren viele Jahre mit Visionssuchen und rituellen Wirklichkeiten so, dass als wir diesen Punkt hatten, diese Schlüsselstelle, hat sich die äußere Wirklichkeit oder die materielle total schnell geformt, also in einem Tag. Wo, wenn ich diese innere Wirklichkeit nicht habe, muss ich halt äußerlich ganz lang suchen nach Häusern und probieren und schauen, das machen auch viele. Aber so war die innere Wirklichkeit schon so herangereift, offensichtlich mehr als wir es selber wussten, dass sich das in einem Tag materialisiert hat sozusagen und nach 3 Wochen haben wir dann entschieden, wir kaufen, obwohl viele Fragen noch nicht geklärt waren. Aber wir wussten einfach, dass können wir jetzt nicht Nein sagen. Quasi dem Universum war netter Vorschlag, aber kommt eigentlich zu schnell. Also das sind so, ist eines dieser Beispiele, wo die innere Wirklichkeit durch Symbole und offene Suchprozesse so heranreift, dass plötzlich die Wirklichkeit tatsächlich formt. Also wir leben jetzt hier an diesem Ort und arbeiten hier. Was wir vor dem Wochenende nie und nimmer drauf gekommen wären, dass es so sich fügt. Dahin geht, genau.
Sehr spannend. Und wenn ich Ihre Geschichte nutzen darf, um hier auch unser Verständnis von Wirklichkeit ein bisschen noch nachzufüllen, weil ich glaube, mittlerweile auch aus dem Gespräch ergibt sich, dass Sie ja wirklich einfach auch von Ihrem akademischen Hintergrund her, von Ihrem rationalen, wissenschaftlichen Verständnis her, jetzt keine aufklärungsfremden Menschen sind, um das mal so neutral zu formulieren. Aber diese Geschichte, die Sie hier formulieren, deutet natürlich darauf hin, dass Sie hier eine Beziehung zu einer, ich nenne es mal wieder, subtilen Welt, einer inneren subtilen Welt haben, die Bedeutungskraft hat, die auch hier eine intuitive Richtungsgebung sein kann, die rational jetzt nicht so abdeckbar ist. Also Sie werden mir jetzt wahrscheinlich jetzt nicht die rationalen Gründe erklären können, warum aus A, B, C und D gefolgt ist und das so sein hat müssen, sondern ich höre eher, dass es hier eine intuitive Wahrnehmung von Richtigkeit gibt aus einer Sensibilität, einer gewissen, was auch immer, inneren Wahrnehmung heraus. Da scheint doch ein Weltbezug drinnen zu sein, der einfach jetzt zumindest nicht Standard ist, wie wir in uns zugestehen. Er ist ja oft sozusagen unter der Hand doch trotzdem der Fall und oft auch sozusagen in Abgrenzung zu unseren rational aufgeklärten Wesen. Aber ich höre bei Ihnen so raus, dass Sie diese zwei Ebenen eigentlich versuchen, miteinander in Beziehung zu bringen. Kann man das so sagen, wie ich das sage? Und wenn dem so ist, was ist diese andere, diese nicht so fassbare innere Wahrnehmung, der Sie hier so eine Bedeutung geben, dass Sie Lebensentscheidungen daraus beziehen?
Ja, also ich glaube, so wie Sie das beschreiben, erleben wir das und versuchen wir das auch bewusst tatsächlich im Alltag immer wieder so zu leben, wahrzunehmen. Und jetzt an dem Beispiel von, wie wir dieses Haus hier gefunden haben, also das rationale Weltbild würde ja sagen, das war halt ein Zufall. Da war nun gerade dieses Haus, was sie dann sofort am ersten Tag gefunden haben, war halt gerade zufällig frei und dann haben die halt Glück gehabt und dann haben die das gekauft. So, und wir würden sagen, das ist eben keine Kausalitäten, so wie Sie gesagt haben, A, B, C und dann folgt D, sondern dass es eher darum geht, sensibel und wach zu werden, aufmerksam zu werden dafür, wie sich das Gesamtgewebe, Universum, inklusive Planet Erde, inklusive unserem Leben, gerade in welche Richtung bewegt. Und das ist eben nicht rational erfassbar, sondern das hat viel tatsächlich mit Intuition und mit Aufmerksamkeit und mit Bildern und Symbolen und eigenen Stimmungen und äußeren Stimmungen und die gar nicht als getrennt zu betrachten, sondern das, was uns an dem Wochenende, bevor wir das Haus gefunden haben, im Internet, in der materiellen Realität sozusagen in einen Zustand der wachen Wahrnehmung und des Hinspürens und Bilder kommen lassen, dann glauben wir, dass es tatsächlich möglich ist für Menschen, und Menschen haben das zu allen Zeiten auch getan in anderen Kulturen, nicht mit Erfolgsgarantie und man macht es, sondern es ist eher ein Kommen lassen und Wachsein für diese Wirklichkeit, weil das Internetangebot, das war wahrscheinlich schon vor dem Wochenende freigeschaltet.
Definitiv.
So, das war schon da. So, aber wir wussten es nicht. Wir hätten es auch rational nie irgendwie ergründen können. Und gleichzeitig bewegen sich diese Stränge dann so dahin, dass es ein Gesamtbild ergibt, in dem wir am Montag ins Internet schauen und es ist da. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, die Beschreibung. Also mehr wach zu sein für das Gefüge oder das Gewebe, das sich permanent bewegt und in das wir eingebunden sind. Mhm. Und wenn man eben annimmt, dass das nicht alles getrennte Teile sind, die nichts miteinander zu tun haben, sondern eigentlich ein Teppich, ein Gewebe ist, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass man da was mitbekommt. So. Ohne daraus den Anspruch abzuleiten, dass jederzeit und zu 100% und beweisbar und so weiter. Ja. Darum geht's gar nicht.
Um das mal direkt mit Ihrer Arbeit zu verbinden. Ich stelle mal eine Vermutung an und sagen Sie mir, ob das korrekt ist oder nicht. Diese intuitive Intelligenz, die Sie gerade beschreiben, die für Sie einfach auch bis zu einer Lebensentscheidung ein Haus in einem Teil von Deutschland zu erwerben, relevante Lebensentscheidungen führt. Diese intuitive Intelligenz, die hat, so vermute ich, etwas zu tun mit dem, was Sie von Ihren 4 Tagen und 4 Nächten beschrieben haben und von dem sich Verflüchtigen unserer normalen Identität, die auch, würde ich mal sagen, unsere normale rational Ursache, Wirkung, Weltbeziehung zu tun hat, mit einem Gewahrwerden von auch tiefen Schichten unseres Seelischen, die sich mit Wirklichkeiten verbinden, ich nenne es einmal so mysteriös, die aber durchaus beachtenswert sind. Also auch, ich meine das durchaus auch immer unter Wertschätzung auch unseres rationalen Anteiles, um jetzt hier nicht einfach, man kann das Ganze jetzt einfach auch in mit mythologisch-magischen Weltbildern einfach einkleiden und dann Erklärungsmuster hinsetzen, aber ich möchte sozusagen unseren aufgeklärten Teil hier mitnehmen und durchaus das alles auch kritisch befragen, aber ich höre Sie so und verstehe dann auch Ihre Arbeit so, dass sich in die Natur einlassen, sich auch Intelligenzwelten öffnen, die mehr mit einer intuitiven, fühligen Intelligenz zu tun haben, als das, was wir normalerweise als Intelligenz identifizieren. Und das ist etwas, das sich auch einfach lebenspraktisch bewährt. Und das vielleicht auch wichtig erscheint, nicht nur für uns persönlich, sondern vielleicht auch kulturell für uns eine wichtige Öffnung ist, die wir auch in unserer Zeit brauchen, um mit dem umzugehen, was wir momentan auch genügend an Fehlleistungen kulturell produzieren.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben das mal so gefasst, dass es eigentlich darum geht, diese in unserer Kultur schon stark geschulte kognitive Intelligenz zu erweitern oder in Zusammenspiel zu bringen mit einer intuitiven Intelligenz, die sich nicht ausschließen, sondern die sich ergänzen und wo die Kunst dann darin besteht, hin und her fließen zu können und zu schauen, wann ist welche Form der Wahrnehmung oder von Wirklichkeit gerade hilfreich. Und wie entsteht ein Ganzes daraus? Also, und nochmal übersetzt jetzt immer noch an dem Beispiel von unserer Hausfindung, aber das gilt eigentlich auch für die Arbeit und diesen Zugang, sich immer wieder auch die Frage zu stellen, nicht was will ich jetzt gerade? Also wir sind in dieses Wochenende nicht reingegangen mit Konzepten und Fantasien und Wünschen, was wir jetzt gerne hätten, und dann versuchen wir das Universum irgendwie dahin zu bringen, dass das erfüllt wird, sondern in der Offenheit reinzugehen und eher zu fragen, was taucht auf? Was bietet das Leben an? Was schlägt das Universum vor? So. Mhm. Und dann zu prüfen. Jetzt muss man nicht alles machen, was das Universum vorschlägt.
Es
ist ein Übersetzungsvorgang.
Ist ja nicht so einfach. Man muss das auch so deuten können oder verstehen.
Muss man es deuten können, weil Bilder auch nie eindeutig sind oder oft nicht eindeutig sind, sondern unterschiedliche Sichtweisen auch zulassen oder Richtungen zulassen. Aber diesen Vorgang immer wieder zu betätigen, was will das Leben gerade, was schlägt es vor, was ist gerade leicht, wo geht die Energie sowieso hin, so kann ich da mitgehen oder wie kann ich sie mitgestalten. Also wenn das die Herangehensweise an Wirklichkeit und an Leben ist, dann erleben wir persönlich, aber auch Leute, die bei uns Naturerfahrungen gemacht haben, dass es leichter wird, das Leben auf sich zukommen zu lassen, und man staunt öfters und denkt, wow, das ist ja Wahnsinn, das hätte man sich ja gar nicht ausdenken können, aber jetzt ergeben sich Sachen aus manchmal völlig anderen Richtungen, die dann aber völlig stimmen, die sich niemand hätte ausdenken können. Wir haben gerade vor 2 Tagen eine E-Mail von einem Mann bekommen, der letztes Jahr 4 Tage im Wald war, und er ging eigentlich gar nicht so zufrieden nach Hause. So, er war noch so ein bisschen knarzig und hat jetzt geschrieben, dass sich seitdem in seinem Leben so viele Sachen ereignet haben, die ihn einfach umgehauen haben, und er kann sie tatsächlich nicht rational erklären und fassen, obwohl er auch sehr rational geschult ist. Aber er nimmt es im Moment einfach dankbar zur Kenntnis und geht mit dieser Entwicklung. So.
Ich mag das nochmal betonen, weil das schon wichtig ist, und darum ist dieses Buch oder unser Ansatz nicht nur ein individualpsychologischer oder so, sondern schon auch ein kulturkritischer und politischer in dem Sinn. Also wir nennen unsere Naturmystik auch politisch, weil also die Beispiele sind natürlich persönliche, weil sich das abspielt bei Personen, bei uns. Mhm. Aber die Dimension dahinter ist schon eine Aufforderung, glaube ich, dass wir mittlerweile wissen, dass wir mit den gleichen denkerischen Mitteln, wie wir bisher unterwegs waren oder seit der Aufklärung, nicht die Probleme mehr werden lösen können, die heute da sind und noch auf uns zukommen werden, sondern dass diese, ich nenne das gerne den Tanz zwischen dem Kognitiven oder dem Intuitiven oder halt diese Wahrnehmungserweiterung vom Kognitiven weiter zu werden, dass wir das brauchen werden. Eben genau mit der Frage nicht nur, wie löse ich die Probleme oder wie lösen wir sie, sondern was wird uns eigentlich vorgeschlagen und dann dem zu folgen. Und das ist der dienende Teil, weil das klingt jetzt schon so, auch jetzt wieder aufs Persönliche runtergebrochen, das Haus war in Leichtigkeit da. Abgesehen davon haben wir uns dann hingesetzt und rational gerechnet und so, das haben wir auch gemacht und abgewogen. Aber dann kommen ja ganz viele Stolpersteine und Schwierigkeiten hinterher, bis wir mit dieser Wahrnehmung auch Wirklichkeit erschaffen. Da stellt sich auch einiges in den Weg. Und das ist also ein leichter Weg und gleichzeitig kein leichter Weg. Es ist beides, indem wir eben in Umgebungen kommen oder mit Menschen zu tun haben, die nicht so funktionieren, sondern mit Mustern oder herkömmlichen Denkweisen und dann auch schlecht erklären können, wieso wir jetzt so handeln. Also da kommen auch Schwierigkeiten, und ich glaube, die kommen persönlich, wenn man so unterwegs ist, aber auch als Kultur. Es braucht diese Erweiterung, und es ist kein einfacher Weg. Es ist ein Übungsweg und auch ein Weg, der ziemlich viel Beharrlichkeit erfordert das Vertrauen, dass es gut rauskommt, obwohl wir gar nicht so wissen oder es nicht so kontrollieren können, wie genau.
Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen, auch wenn es eine Frage der letzten Minute ist. Woher kommt das Vertrauen?
Wahrscheinlich eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Mal so, mal so. Also wir kennen das sehr gut in unserem persönlichen Weg, dass wir manchmal aus Verzweiflung vertrauen und manchmal aus wirklich tiefgründiger Hoffnung für diese Welt und für uns.
Ja. Aber doch scheint es, dass aus Verzweiflung und Hoffnung Vertrauen entsteht. Es könnte ja auch das Gegenteil davon der Fall sein.
Mhm. Und das ist das Beziehungshafte, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben. Also wenn ich wirklich immer wieder, und das ist eben die Übung, einmal ein Spaziergang im Wald reicht nicht, immer wieder in dieses Feld eintauche, wie Sie es beschrieben haben, wo die Wirklichkeit sich mir so aufdrängt und es ist grundsätzlich eine liebevolle Wirklichkeit, die mich einbettet. Wenn ich das immer wieder erfahre, gründet das Vertrauen eben auf Beziehung zum Ganzen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu solchen, die auch gerne die Welt retten wollen, wie wir, aber es aus ihren eigenen Stücken heraus machen müssen. Das ist verzweifelter, glaube ich.
Ja. Jetzt geht es mir wieder mal so, dass mir die Stunde eigentlich zu kurz geworden ist. Und ich hätte noch einige Fragen, aber unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich möchte ganz kurz noch Ihre Webseite nennen. Das ist die Webseite Ihres Instituts, das heißt www.uma-institut in einem Wort.net. Da kann man vieles Ihrer Aktivitäten sich ansehen. Ihr Buch habe ich hier vor mir liegen. Es ist ein dickes Buch vom Zauber der Naturmystik und der Dringlichkeit, dem Leben zu dienen. Wir haben nicht einmal ansatzweise den Inhalt dieses Buches hier besprochen. Das ist auch nicht möglich. Ich danke auch für dieses Buch. Ich finde das einen sehr spannenden Beitrag. Frau Segetzi, Herr Segetzi, danke, dass Sie hier mit dabei waren. Und danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr mit dabei sein. Ich glaube und bin überzeugt, das war ein spannendes Gespräch und zumindest ich habe hier einiges mitgenommen aus Ihrer Arbeit.
Ja, herzlichen Dank ebenso für das sehr anregende Gespräch.
Vielen Dank.
Die Stunde ist wirklich viel zu kurz.
Wiederhören.